ARD.
Schöner Track übrigens. Liebe Grüße nochmal an den Komponisten. Das ist Sucht und Süchtig. Es ist 18 Uhr in der ARD Audiothek oder es ist Donnerstag überall, wo ihr Podcasts hört. Mein Name ist Hagen Decker. Jetzt hat der Esel sich wieder zuerst genannt, aber das ist vielleicht gar nicht schlimm. Oder ihr kennt das auch schon von mir. Das war nicht böse gemeint, aber eigentlich möchte ich hervorheben, neben mir sitzt heute Nadine Primo.
Hi.
Habe ich das richtig ausgesprochen? Primo oder Primo?
Nadine Primo nehme ich.
Primo, okay. Genau. Du bist heute die Vertretung für John Cook, der weiterhin heute diese Woche eine depressive, ich habe immer depressive Phase gesagt, ich habe aber gestern gelernt, das heißt depressive Episode. Mhm. Und wir wünschen alles Gute und liebe Grüße.
Ja, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus.
Nadine, Sex im Rausch, römisch 2. wie kam denn Sex im Rausch Teil 1 bei den Menschen an, die dich kennen? Mal kurzes Feedback vielleicht zu der ersten Folge von uns beiden, wo wir so schon aufgemacht haben auch, ne?
Ja, doch. Also wir hatten auf jeden Fall ein paar diepe Momente und die kamen auf jeden Fall auch besonders gut an. Also ich habe echt durchweg gutes Feedback bekommen. Also dass die Leute echt gesagt haben, boah, cool, dass ihr auch mal darüber gesprochen habt. Einfach auch, ja, Sex eben verbunden mit Rausch, dass es da eben auch viele Tücken gibt oder am Ende des Tages eigentlich eher viele Unsicherheiten, die dem Ganzen zugrunde liegen. Weil ansonsten, wenn man über Sex und Rausch redet, ja, dann hat man ja schon eher so eine leicht verklärte Darstellung vor Augen, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel an Serien oder so denken, ne, das sieht ja alles immer turbo krass aus.
Ja,
ne,
ja.
Und das Bild haben wir quasi so ein bisschen gerade gerückt. Und jetzt sehe ich gerade, du hast mir hier so nett ein Wasser hingestellt. Kannst du das vielleicht noch aufmachen?
Ja, warte mal, ich nehme dazu mein Handy, warte mal.
Oh, wow.
Empty Lücke, watch and learn. Ihr habt früher Feuerzeuge benutzt, wir machen das mit Mobil, warte mal.
Kannst du das nicht aufbeißen?
Nee, das kann ich nicht.
Das finde ich besonders männlich.
Aber warte mal, hier einfach die Kante, guck mal. So.
Und jetzt springt das Glas.
Oh, das war jetzt nichts. Oh. Warte mal, ich nehme mal die andere Ecke.
Ihr seid live und direkt dabei, wie Hagen gemacht. Sein Handy zerstört.
Okay, ich nehme nicht nochmal das Handy.
Nein.
Aber das hat, warte mal, das hat früher oft geklappt.
Ja komm, sonst trinke ich den Eistee, nee. Der ist ja mit Drehverschluss.
Das hätte ich, also warte mal, was ist denn los? Das war vorher ein anderer Hersteller. Mal gucken kurz. Eieiei.
Okay, also euer Handy eignet sich nicht, um ein Getränk zu öffnen.
Jetzt habe ich da eine riesen Schramme drin. Okay, das ist blöd gelaufen. Ich habe noch ein Feuerzeug zum Kerzen anmachen, selbstverständlich ausschließlich.
Natürlich.
Nein, die Menschen wissen ja, jetzt gebe ich dir.
Danke, ich würde auch das Wasser nehmen, aber der Deckel ist auch cool. Danke.
Oh, ich bin noch ein bisschen verpeilt heute Morgen.
Ja, aber kein Wunder, es war ja super viel los bei dir die letzte Woche, habe ich gesehen. Du hast dich ja öffentlich geäußert, ne? Lass uns da doch mal einsteigen. Stichwort Bierkonsum und wie dieser, ja, wie diesem gefrönt wird bei öffentlichen Veranstaltungen. Fußball-EM.
Oh Gott. Richtig? Ich glaube, ich habe mich da inhaltlich genug geäußert, aber ich kann vielleicht was hinter den Kulissen was dazu sagen, warum John und ich, in diesem Fall ich insbesondere, jetzt sowas machen. Also erstmal muss ich auch mal sagen, das war natürlich völlig ungünstig. Ich mache meine Instagram-Abstinenz und dann, eigentlich war es wahrscheinlich sehr gut, dass das jetzt in die Phase kam, wo John hat dann das Reel für mich hochgeladen und ich habe 2-3 Interviews gegeben, aber ansonsten habe ich nicht viel mitbekommen. Aber es ist ja viel passiert und ich glaube, das war dann doch sehr gut, dass ich das nicht alles gelesen habe. Aber was mir auch von außen gespiegelt wurde, von Menschen, die, also im Privaten, war so, wieso macht ihr das eigentlich jetzt? Ihr habt ja doch sowas noch nie gemacht vorher, ja? Irgendwie was, eine größere Aktion oder was irgendwie Gesellschaftliches kritisiert, das haben wir vielleicht mal hier in der Sendung gemacht.
Genau, aber erklär doch mal kurz so zum Einstieg, was genau du gesagt hast. Das haben viele mitgekriegt, definitiv, ja. Aber bestimmt nicht alle.
Ach so, ja, es ging um eine kleine Szene, ich habe alle Fußballspiele gesehen, weil ich doch sehr interessiert war und bin auch sehr traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Also wir, na klar, als hätte ich mit.
Warst du im Geiste dabei?
Ich war natürlich, ich bin der Vertreter, der mein Wording ist doch wir. Mhm. Ja. Im Fußball kann man das doch machen.
Okay.
Jedenfalls wurde da im Studio von den Moderatoren einfach Alkohol verherrlicht. Ja, ja. Oder lapidar eingebaut so.
Als würde es zusammengehören wahrscheinlich, ne? So
ja, auch, und ne, auch im Sinne, ja, auch immer wieder thematisiert. Gerade in den Vorberichterstattungen der Vorrunde, gerade bei den Engländern, Schotten, Belgiern, die wurden dann so als Biernation hingestellt, wobei wir ja die Größte sind. Ja. Und dann wurde da immer so aus einer ganz weirden Perspektive draufgeschaut. Ja, haben die Engländer den Schotten Bier übrig gelassen? Wie viel Bier wurde denn getrunken? Wurde irgendwo hingeschaltet? Wie findet ihr denn unser Bier? Wie ist euer Bier? Das kann man ja alles einmal machen. Aber das war quasi täglich und im krassen Abstand Thema. Und dann gab es eben diese eine berühmte Schalte, die ich dann auch, man kann ja in der Mediathek zurückscrollen und dann aufnehmen. Ich habe das gesehen, ich lag da in der Badewanne, für die dies interessiert. und da fragt dann Katrin Müller-Hohenstein wieder so eine Bierfrage und dann sagt die Reporterin auf dem Feld, boah, das scheint aber das Hauptthema zu sein, immer wenn ihr zu mir schreit, dass ich über Bier rede. Da steht sie gerade im Stadion.
Geil, also, dass sie das kommuniziert hat. So.
Und das war natürlich der Aufhänger, wo ich dann, und dann da habe ich quasi so, wie man heutzutage sagt, eine Reaction gemacht. Ich fühle mich ja auch mit unserem Podcast, sind wir ja öffentlich-rechtlich und wir haben schon immer betont, dass uns der Bildungsauftrag sehr wichtig ist in der Sendung. Also das ist ja die Teil der Sucht und Süchtig DNA von Anfang an, das Aufklären und darüber berichten, gerade eben dann auch Fachwissen weiterleiten durch das Einladen von Experten. Und das fand ich einfach absolut deplatziert. Ja.
Ja.
Das war halt aber ständig, ja. Und diese eine Schalte war dann halt so ein guter Anhänger, wo ich dann dachte, wie gesagt, in der Badewanne, oh, das ist eigentlich, dass aus der eigenen Sendung heraus in Frage gestellt wurde. Das war natürlich gut und auch liebe Grüße an Lena Kesting, die das geäußert hat. Ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, vielen lieben Dank dafür. Es war toll von dir und mutig auch. Ja, also in der Live-Schalte, dass man so sagt, boah, ist das euer Hauptthema, dass ich über Bier rede? Das, aber sie hat sich noch nicht gemeldet. Ich hoffe, sie hat keinen Ärger bekommen.
Ja, vor allem, ich finde es auch immer spannend, gerade in dem Kontext, ich meine, ja, die EM ist ja das beste Beispiel, dass gerade Alkoholkonsum in Deutschland ja auch medial sehr glorifiziert wird, ne? Ja. Aber wenn wir dann jetzt zum Beispiel an die Cannabis-Legalisierung denken, ne, so was da irgendwie alles auf einmal mitgekommen ist, ne, hier Vorreiter Markus Söder, der ja wirklich so getan hat, als würden wir ab morgen irgendwie Crack an Schulen an kleine Kinder verteilen, so
ja,
ungefähr,
Wahnsinn.
Ne,
ja.
Und dann aber wiederum geht's auf einmal um so ein Event und ja, Bier steht einfach im Vordergrund und die Gefahren, die werden komplett ausgeblendet, ne, weil ich mein Stichwort ausgearteter Alkoholkonsum, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das ist halt die Berichterstattung, die ich zum Beispiel eher auf dem Schirm habe, wenn es um die EM geht, ist einfach, wie krass die Zahlen steigen, was häusliche Gewalt angeht, weil eben unter Alkoholeinfluss und wenn dann auf einmal die Mannschaft des Herzens, wer auch immer das ist, verloren hat, dass dann die Aggressionen eben an der eigenen Familie ausgelassen werden. Ne? Und vielleicht abschließend dazu, um das aber noch ein bisschen lustig auch abzuschließen, ich fand witzig, im Spiegel war zu Beginn der EM ein Aufruf der Polizei, beziehungsweise die Polizei hat kommuniziert, dass sie es cool fänden, wenn die Leute eher kiffen würden, anstatt Alkohol zu trinken. Deswegen, obwohl diese Legalisierungsdebatte vorher so ein ganz komisches Ausmaß angenommen hatte, haben sie dann scheinbar hinterher doch gemerkt, ja, okay, gut, aber eigentlich ist ja Marihuana im Gegensatz zu Alkohol sogar fast eine sanfte Droge, auch wenn ich es an für sich schwierig finde, bei Drogen in sanft und irgendwie krass zu unterteilen, weil letztlich geht es um Sucht.
Es gibt das Hart-Weich-Wording, so wie Mediziner mir das erzählt haben, ist Cannabis eine weiche Droge und Alkohol eine harte. Ja, Herr Söder denkt ja auch, dass Alkohol keine Droge ist. Hat er das nicht bei Lanz bestritten oder in einer Talkshow? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, also es ist für ihn halt schon eher, es gehört einfach zum deutschen Kulturgut. Ne, Deutschland ist eine Biernation, ne, und ein gutes Maß hat noch keinem geschadet. Auch wenn man dazu sagen muss, also ich habe wiederum ein anderes Interview mit ihm gesehen, wo er ganz klar sagt, er selber trinkt ja nicht mal. Er hält einfach das Maß immer nur in die Kamera.
Ja.
Und das war's, was er quasi noch schlimmer ist. Also alle zum Alkohol verleiten, obwohl er es selber angeblich scheinbar wie auch immer nicht tut, weil er sich der Gefahren bestimmt bewusst ist.
Genau, also nochmal kurz, warum haben wir das jetzt gemacht? Weil ich bin jetzt einfach 2 Jahre clean und fühle mich jetzt auch imstande. Also ich komme jetzt mit mir selber ganz gut zurecht. So. Also das sind nicht viele schwierige Tage, ist nicht alles einfach. Aber natürlich mit jedem clean Tag wächst auch eine Mauer natürlich um mich rum. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden halt auch Perspektiven immer klarer. Ich habe mich am Anfang wirklich sehr intrinsisch um mich, um meine Kinder, den Kontakt wiederherstellen, Wohnsituation, alle diese Dinge. Da hatte ich jetzt ja keine Kraft und keine Kapazitäten, den Blick auf die Gesellschaft zu richten. Und das passiert jetzt eben immer mehr, dass man sich da auch engagieren kann. Und deswegen ist das passiert. Nochmal vielleicht auch abrundend, so das ganze Alkoholthema. Es ist natürlich riesig. Ja, du hast gerade gesagt, Biernation, natürlich. Und was mir nochmal wichtig ist zu betonen, Alkohol ist legal und das soll es auch bleiben, aus meiner Perspektive. Das ist ja jetzt auch Quatsch, ja. Aber es ist eben wichtig, wie sprechen wir darüber, wie wachsen unsere Kinder und Jugendlichen auf, in welcher Welt. Das gilt auch nicht nur für Alkohol, sondern für alle Drogen. Aber Alkohol ist halt eben so auffällig, weil ich meine, ja, weil es eben Bierwerbung, Bier im Lebensmittelgeschäft, wo man eigentlich Sachen kauft, damit man am Leben bleibt, nämlich Nahrung. Da gehört ja tödliches Nervengift nicht dazu. Sollte also, nicht ja, ich persönlich möchte den Alkohol auch von der Supermarktkasse weghaben. Und ich denke, dass wir uns in Zukunft für diese Dinge einsetzen werden, weil es einem doch sehr viele Menschen betrifft, sehr viele Menschen unter dieser Droge leiden. Und wie du richtig gesagt hast, da gibt's viele Untersuchungen, dass intoxikierte Menschen, gerade auch bei Alkohol, also ich weiß jetzt nicht, welche Studie, da bitte mich jetzt nicht, also ich kann es nicht zitieren, aber ich habe öfter gelesen, dass da ein direkter Zusammenhang besteht zwischen, ich konsumiere Alkohol und werde aggressiv.
Ja, total, weil ja, die Hemmschwelle einfach sinkt und die Emotionen überkochen. Man hat quasi überhaupt nicht mehr diese Schranke im Kopf, die einem irgendwie sagt, so boah, das ist gerade völlig drüber. Ja. Na, so Impulskontrolle geht halt flöten.
Jetzt bist du ja nicht abhängig, korrekt?
Ja.
Wie darf ich dich kurz fragen, wie du es mit Alkohol handhabst? Wie achtsam bist du dort? Weil wir wissen ja aufgrund unserer anderen Gespräche schon auch in der letzten Sendung, dass du sehr achtsam bist mit Substanzen, um nicht abhängig zu werden, aber um auch, glaube ich, bei dir selbst zu bleiben, so habe ich es verstanden. Ja. Wie handhabst du Alkohol?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, habe ich früher schon recht viel Alkohol getrunken. Also da gehört es eigentlich jedes Wochenende mit dazu und auch ab und zu mal irgendwie unter der Woche abends, ne, was einfach daran lag, dass das ja in der Heimat total normal war, ne? Also wo es eben auch eine ganz große Stammtischkultur und alles gab und das, ja, so ein Bierchen zum Abendessen, ne, das wurde jetzt nicht groß hinterfragt oder ähnliches. Und deswegen früher auf jeden Fall mehr, aber irgendwann bin ich mir eben auch bewusst geworden, ne, so dass halt dieser sehr lockere Umgang mit Alkohol einfach auch gefährlich ist, dass man dadurch auch gar nicht so schnell irgendwie vielleicht realisiert, dass man schon in einer Abhängigkeit drin ist, ne, oder einfach in einem unverhältnismäßigen Konsum, ne, so das gibt's ja auch, ne, also so zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mir dann irgendwie Leute angucke, die, oder ich habe da selber auch zugehört, dann ständig auf irgendwelchen Networking-Veranstaltungen abhängt, ne, oder dann hier irgendwie noch eine kleine Soiree, hier eine Vernissage, dann da am Wochenende ein Empfang und immer das Sektglas in der Hand, ne, und auch vielleicht noch ein Sektchen, ne, aber dass das gar nicht so.
Vor allem Sektchen.
Ja, ja, allein schon so dieses Sektchen,
Fläschchen,
ne? Fläschchen eben, ne? Sprache ist Macht, Bierchen. Genau das. Mhm. Und so dass ich dann irgendwann auch so ein bisschen den Bezug dazu verloren habe, dass ja selbst dieses Angetrunkensein schon eine Form von einem leichten Rausch ist, ne?
Klar.
Ja, und von daher bin ich da mittlerweile schon, dass ich einfach drauf achte, ne? So irgendwie, okay, habe ich diese Woche mehr getrunken als zum Beispiel die Woche davor? Oder gab es irgendwie einen Grund, warum ich irgendwie das Bedürfnis hatte, jetzt was zu trinken? Und wenn ja, ist es eskaliert oder nicht? Mit eskaliert meine ich, ich habe halt mehr getrunken, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber an für sich bin ich auch ganz ehrlich, Alkohol ist jetzt nicht meine Droge erster Wahl, weil ich einfach den Rausch persönlich nicht so gerne mag und den Kater auch nicht. Und dementsprechend, würde ich da kein risikoreiches Verhalten beobachten, nee.
Okay, bevor wir zur Befindlichkeit kommen, danke übrigens für das schöne Intro, Nadine. Bevor wir zur Befindlichkeit kommen und wir haben jetzt diesen lockeren Einstieg genossen hier, möchte ich nochmal sagen, Nadine Primo, Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist Journalistin, Podcasterin, schreibst für den Spiegel, für was noch?
Ein Tagesspiegel, Berliner Zeitung.
Genau, und du bist auch seit vielen Jahren auf Instagram aktiv und engagierst dich für Toleranz und Vielfalt.
Oh ja.
Dafür auch erstmal vielen lieben Dank und herzlich willkommen bei Sucht und Süchtig.
Ja, schön ein zweites Mal hier zu sein. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben ja letztes Mal über Sex und Rausch gesprochen.
Ja, aber jetzt erstmal machen wir noch Befindlichkeit.
Ja, ja, voll. Ach so, aber ich dachte, ja, die beziehen sich vielleicht schon ein bisschen darauf. Aber ich wollte ja auch gar nicht.
Willst du jetzt, das, soll ich jetzt meine Sexbefindlichkeit oder was?
Das bleibt dir selbst überlassen. Ich lasse mich jetzt aber einfach mal überraschen. Reden wir über Befindlichkeiten.
Okay. Die besagte würde ich gerne ausklammern. Du darfst da gerne vielleicht vorlegen. Da muss ich gucken, ob ich da dann mitmache. Erstmal möchte ich sagen, dass ich, das ist, was meine Abstinenz angeht, die seit dem Umzug auch nochmal wirklich eine riesen Mauer entstanden ist. Also der Wechsel auch nochmal, jetzt bin ich mit meiner Partnerin zusammengezogen. Und da ist etwas entstanden auch, was, was wirklich ein großer Schutzschild ist, wo ich natürlich aber auch immer aufpassen muss, also jetzt nicht bezogen auf sie, sondern auf mich, dass ich nicht clean bin, weil sie in meiner Nähe ist. Ja, das ist eine Sache, die, da muss ich immer drauf schauen, ist das der Grund, wie geht's mir, wenn sie mal 5 Stunden nicht da ist, und so weiter. Da bin ich wirklich achtsam und sind da in sehr, sehr engen Austausch. Ich habe das schon mal hier erwähnt und wiederhole das aber gerne, weil mir das wirklich hilft. Das probiert das mal aus, wenn ihr vielleicht eurem Partner schon mal gesagt habt, dass ihr abhängig seid oder dass ihr euren Konsum hinterfragt, weil er vielleicht zu viel ist. Was mir gerade wirklich hilft, ist natürlich A, komplett offen zu sein bezüglich Suchtdruck, und dann aber auch, was ich die letzten Wochen ausprobiert habe, und wir sind da wirklich im offenen Austausch, so, wo ich sage, hey, es hat mir gerade sehr geholfen, dass ich dir das gesagt habe. Und also, dass man sich auch danach spiegelt, nach so einem Gespräch gegenseitig, das ist also sehr schön. Was ich sagen will, ist, ich sage dann quasi auch konkret meine Suchtdruckgedanken. Mhm. Also, wie würde ich mir jetzt am liebsten was holen wollen? Mhm. Ja, weil das sind ja die Gedanken, also für mich ist das quasi der größte Teil der Krankheit. Jetzt nur für mich, weil ich weiß ja nicht, wie die anderen das so wahrnehmen in ihrem Kopf. So eins zu eins. Bei mir ist es quasi immer so, dass diese meine eigene Gedankenstimme mir vorschlägt, wie wir es jetzt machen sollten. Also wenn sie jetzt weg ist, dann machen wir dies und das, schreiben dem eine Nachricht, oder ich habe ja alle Nummern gelöscht. Das heißt, ich müsste, so schon seit langer Zeit, das heißt, ich müsste erstmal wieder, wie komme ich jetzt eigentlich an Nummern? Ja. Und diese Gedankengänge habe ich öfter. Ja. Auch wenn ich an einem sicheren Tag, ist im Hintergrund so dieses, ja, aber es ist ja schon so lange, jetzt könnten wir doch mal wieder was probieren, und das ist immer die Überschrift, aber diese actual Gedanken, die spreche ich dann auch aus und teile die mit ihr, jetzt nicht immer in Echtzeit, aber zeitnah, und das das entmystifiziert das sehr.
Ja, das,
also es nimmt
ich,
die Kraft raus.
Ja, weil man in dem Moment ja auch automatisch hinterfragt, woher kommt gerade dieser Suchtdruck, ne? Wenn man das dann einmal artikuliert hat. Dann,
und wie bescheuert das ist, jetzt was zu holen. Also weißt du, das kennst du sicherlich aus deinem, wie bescheuert war das, am Tag XY eigentlich Drogen zu kaufen.
Ja, voll.
Ja, und mein Problem ist das aber im Grunde täglich, weil ich ein Teil von mir das wirklich, das meine ich todernst, ein Teil von mir möchte das halt weiterhin jeden Tag.
Ja.
Ne? Das ist ja nun mal die Erkrankung, und ich muss an manchen Tagen mehr, an manchen sehr, sehr wenig dagegen angehen oder mir eben da Lösungen überlegen, und das zu entmystifizieren, das hat mir sehr geholfen die letzten Wochen. Mhm. Ja? Zu sagen, ey, weißt du, was ich krass für Gedanken hatte? Ich dachte, ich gehe da in den Wald, und dann ruf, also dann, also weiß ja auch nicht, im Wald, irgendwas im Wald, weil wir
und such nach Pilzen mit Effekt, keine Ahnung.
Weil bei mir ist ein Wald um die Ecke, ja, und also sehr nah. Und aber das hat mir sehr geholfen. Das zweite ist, dass ich jetzt, ich habe so ein großes Board in der Wohnung hängen, so wo man mit nicht mit einem Permanent Marker, sondern mit so einem, den man mit dem Finger sofort wieder wegwischen kann. Ich weiß nicht, wie das heißt. So ein Whiteboard, mit so einem Stift, den man aber sofort wieder wegmachen kann. Und da habe ich jetzt einen Wochenplan drauf. Und zwar nicht so Termine, sondern die Termine nur für mich und für den Haushalt. Mhm. Und da mache ich dahinter immer ein Kästchen, und dann hake ich die ab.
Ja.
Täglich. Mhm. Also mein Ziel ist immer täglich Dinge abhaken. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich so funktioniere.
Ja, voll Struktur rettet.
Aber ich bin ja weit weg von jeder Struktur gewesen in den letzten 15 Jahre, also minus 10. Und diese kleinen Sachen aufschreiben, Häkchen, also für den Business-Sachen haben wir einen Google-Kalender, und ne? Aber dann hast du ja immer noch dieses, okay, nach außen, dann kriege ich die Termine hin, ich erscheine hier, wir machen die Live-Auftritte und so und Interviews, und Und da haben wir noch ein Meeting mit XY bezüglich irgendeiner schönen Geschichte. Aber dann komme ich nach Hause und mache trotzdem die Post nicht auf. Hm. Ja, so war das auch schon jetzt in den 2 Jahren. Und jetzt habe ich diese Haken, wo drin steht. Und ich habe jetzt, Stand jetzt habe ich gerade 3 Briefe, die muss ich noch bearbeiten. Und damit ich die nicht zusammen mache, habe ich die aufgeteilt auf einzelne Tage. Hm. Und noch andere Sachen, also Blumen gießen, Blumen pflanzen steht noch drauf. Und einen Tisch aufbauen, ein Zimmer aufräumen. Das sind erstmal ganz kleine Dinge. Hm. Die man eigentlich in 2 Stunden erledigen könnte. Aber das fällt mir ja eben schwer.
Ja.
Und dadurch, dass ich die auf die Woche aufteile und dann abhake, habe ich, ist dieses klassische Selbstwert durch Selbstwirksamkeit. Mhm. Dann fühle ich mich super und weiß, oh geil, die eine Sache morgen, die schaffe ich auch. Und das macht mich gerade sehr glücklich. Und meine Partnerin macht da auch mit, schreibt sich da auch Sachen hin und hakt die ab. Dann sind wir wieder bei diesem Teamgedanken, der mir doch sehr nah ist. Also das mag ich.
Voll schön, ja. Das klingt gut.
Wobei man eben aufpassen muss, dass das Team nicht das ist, was also das Team hilft mir, clean zu bleiben, aber es darf nicht der Grund sein, dass ich clean bin.
Nee, du darfst halt nicht die Abhängigkeit auf deine Partnerin verlagern.
Genau, das wäre ganz gefährlich. Das thematisieren wir aber auch und ich spüre auch, dass das so nicht ist. Aber dass es mir sehr hilft. Aber es wäre natürlich, angenommen, sie würde mich jetzt morgen verlassen, wäre schon schwierig.
Wenn du das hörst, du weißt, was du nicht tun darfst.
Nein, ich wollte es ja gerade ausformulieren. Ich glaube auch nicht, dass ich dann konsumieren würde. Aber das muss man immer in dem Moment entscheiden und auch in dem Moment dann damit umgehen. Aber das ist meine Befindlichkeit. Bei dir geht's auch gerade nicht. Du hast vorhin gesagt, dir geht's scheiße. Erzähl doch mal.
Ja, einfach super viel los derzeit. Also erstens haben sich gefühlt alle Ämter dazu entschieden, jetzt nochmal Nachzahlungen einzufordern. Also ich will mich aktuell durch so, weißt du, so Steuerakten 2017 bis 2019, weißt du, so spaßige Aufgaben, so vor Corona, so in dieses Leben schon ganz vergessen, dass das irgendwie mal existiert hat. Ja, nee, und dann noch so ein paar Projekte, die anstehen, wo einfach die Orga überhaupt nicht läuft und die Zeit irgendwie wegrennt und dann irgendwie im Privaten einfach noch so ein bisschen, so sehr schön, dass du und deine Partnerin gerade den Schritt gegangen seid, quasi zusammenzuziehen, ihr baut was auf. Ja, da muss ich auch gerade mal gucken, in was für eine Richtung das so bei mir beziehungsweise bei uns geht und deswegen, ich merke einfach, deswegen ist es spannend, dass du das mit dem Suchtdruck gerade angesprochen hast, weil ich merke halt in so Phasen, wenn so viel drunter und drüber geht und ich einfach merke, so boah, jetzt steht irgendwie auch eine Zeit lang einfach nur Mist an, beziehungsweise einfach auch super viel Verantwortung, die auch teilweise auf mir lastet, allein durch die Selbstständigkeit, ne?
Ja, klar.
Gibt halt jetzt irgendwie nicht viele Leute, die da im Hintergrund stehen und irgendwas abfangen. Und da habe ich mich nämlich auch so beobachtet, wie ich dann zum Beispiel letztes Wochenende auf einmal die ganze Zeit diesen Gedanken hatte, boah Mann, ey, warum bist du nicht einfach auf die Fusion gefahren und hast 3 Tage durchgetanzt? Ne? Also einfach so direkt präsent dieses Realitätsflucht, ne? Weil natürlich lösen sich dadurch keine Probleme. Ne? So die Akten muss ich trotzdem durchwälzen, die Sachen muss ich dennoch organisieren. Aber trotzdem war dann wirklich ganz präsent dieser Gedanke so, boah, hättest du das einfach gemacht? Es hat zwar zeittechnisch nicht reingepasst, ja, aber trotzdem, dass in dem Moment einfach überwogen hat, dieses, ich möchte gerade hier raus aus dieser Situation und dann halt noch so mit diesem Wissen von früher, ja okay, wenn ich irgendwo auf einem Festival auf der Tanzfläche verschwinde und am besten noch irgendwelche Substanzen drin habe, so dann gelingt mir das, weil dann bin ich einfach wirklich nicht mehr greifbar. Mhm. Ja, deswegen, das war für mich auf jeden Fall auch nochmal eine ganz interessante Erkenntnis und ansonsten musste ich ehrlich gesagt eben schon fast wieder lachen, als wir uns dann gesehen haben, weil als mir dann noch diese Flasche Apfelsaft in meiner Handtasche explodiert ist, ja, das kam dann noch on top, habe ich mir ehrlich gedacht, okay,
erzähl
komm.
Erzähl doch mal, wie das passiert ist. Wie macht man das? Also, wie man sein Handy zerstört, habe ich ja heute bewiesen.
Ja, indem
man das mit dem Apfelsaft?
Ganz einfach, wenn man 10 Sachen parallel macht, das Headset halb auf den Ohren hat und noch eine Nachricht schreibt, dann merkt man, muss kurz was trinken, die Flasche völlig unaufmerksam, halb zugedreht, einfach in die Tasche wirft, 3 Schritte weitergeht und auf einmal denkt, warum läuft's mir nass das Bein runter und dann merkt, ah okay, du hast einfach gerade eine halb offene Flasche in deine Tasche gelegt.
Okay.
Deswegen so das zum Thema unsortiert sein, wenn dann so viele Dinge irgendwie durcheinander schießen und dann passiert mal sowas.
Darf ich nochmal nachfragen, mit deinem, was, also auf Therapie kommt dann die Frage, was macht denn das mit dir, Nadine?
Wir sind immer noch sehr weit von unserem Folgentitel weg. Was macht das mit mir? Wie gesagt, eben musste ich dann schon fast wieder grinsen, weil ich dann irgendwie ab so einem gewissen Moment versuche ich die Dinge dann wirklich so mit Humor zu nehmen, dass ich mir einfach denke, so, ach komm, fuck off, ne? Jetzt kannst du eigentlich nur noch besser werden, beziehungsweise am Ende wird sich auch alles wieder irgendwie fügen, weil glaub mir, wenn 5 Jahre Selbstständigkeit mir eins bewiesen haben, dann es ist eine Achterbahnfahrt in einem durch, ne? Und wenn du eins nicht hast, dann irgendwie Sicherheit oder ähnliches.
Du, ich bin selbstständig seit 2008.
Ja. Eben, von daher brauche ich dir ja nicht erzählen und deswegen sind das dann so Dinge. Ich kann mich kurz in sowas dann recht gut einsteigern, aber ich komme da auch mittlerweile recht schnell wieder raus.
Darf ich fragen, bist du dann auch traurig oder ist das bei dir immer eher wütend oder auch so eine Hilflosigkeit? Wie ist denn der, wenn es wirklich mal so ein richtig beschissener Tag, wie würdest du denn dann dieses T-Shirt beschreiben, was dann auf einmal über dich gewälzt wurde?
Auch das sind so verschiedene Stadien. So am Anfang ist es meistens erstmal Wut. Also ich merke schon, dass ich auf viele Dinge sehr impulsiv reagiere. Und dann fange ich quasi an, so ein bisschen zu reflektieren, okay, richtet sich die Wut gerade gegen andere oder gegen mich selbst? Weil vielleicht ist mir auch selber was durchgegangen oder ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle Dinge nicht gut genug kommuniziert, weswegen es jetzt diesen Konflikt gibt, dass Dinge noch nicht erledigt wurden oder ähnliches. Und dann irgendwann ist es ja, eine Hilflosigkeit finde ich ein krasses Wort, aber schon so ein bisschen, ja, so eine Perspektivlosigkeit im Sinne von, ach komm, mein Gott, wofür das denn alles? So, es läuft ja irgendwie nicht so richtig, ne, und musste ich irgendwie doch auf zu viele andere Leute verlassen, also eigentlich liegt es ja gar nicht wirklich in deiner Hand und dann, ja, ab einem gewissen Punkt auch so eine gewisse Resignation, dann auch so nach dem Motto, so, ja gut, dann warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. Ich meine, das dauert lange, bis dieser Punkt kommt, aber...
Teilst du das oder machst du das mit dir alleine aus? Oder hast du auch jemanden in diesem Moment, dem du darüber kommunizieren kannst, der dir vielleicht hilft, dass es dir dann besser geht? Oder bist du jemand, der dann da alleine durchgeht?
Also es kommt natürlich auch aufs Thema an, aber generell gesprochen habe ich schon gemerkt über die letzten Jahre, aber da waren auch einige Therapien auf jeden Fall für verantwortlich, dass ich mich mittlerweile viel schneller öffne. Also dass ich dann auch einfach wirklich zu Leuten hingehe. Ich meine, im besten Fall zu den Leuten, die es auch betrifft, weil ich finde es auch immer schwierig, dann irgendwie 10 andere zu fragen, weil da gibt es so einen guten Spruch, wenn du die falsche Entscheidung treffen willst, dann frag 10 andere.
Finde ich gut.
Ich finde den auch super, oh weil Gott, ich lange ja, Zeit ja, auch Entscheidungen immer vor mir herschieben wollte und das immer damit begründet habe, ich müsste mir ja noch ein bisschen Perspektiven einholen.
Aber wenn du die falsche Entscheidung treffen willst, dann frag 10 andere.
Ja.
Geil, ist gut. Ja.
Eben, und von daher habe ich mittlerweile dann schon angefangen, das einfach direkt zu kommunizieren, aber was mir eben auch bewusst ist, dadurch, dass ich eben hier und da ein bisschen impulsiv reagiere, ich mache dann vielleicht auch erstmal eine Runde Sport. Oder höre vielleicht einfach mal kurz ein bisschen Musik, gehe eine Runde um den Block. Weil ich meine, ich kann mich schnell hochfahren, auch schnell wieder runterfahren, aber es gibt nun mal auch Menschen, die damit einfach nicht so gut klarkommen, völlig zu Recht, die sich dann vor den Kopf gestoßen fühlen und dann gar nichts mehr machen. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt, weil früher waren es dann oft so gescheiterte Versuche, wenn ich meine Wut irgendwie kommuniziert habe, aber leider viel zu wütend und die Leute dann halt eher weggerannt sind. Und das ist halt eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du quasi deine Gefühle nicht teilen willst, weil du Angst hast, keiner wird dir helfen oder wird dir zuhören und dann machst du es so ungelenkt, dass wirklich alle weglaufen und dann sitzt du da und denkst dir, okay, verdammt.
Oh, ich habe mich gerade 2 Sachen wiedererkannt, nämlich an der letzten Sache, das habe ich natürlich im Konsum leider ständig gemacht. Mhm. Dass du dann, also man wurde gar nicht wirklich angegriffen, aber man hat dann die anderen angegriffen und in meinem Fall, um wieder alleine zu sein, um zu konsumieren. Mhm. Also man hat bewusst die sozialen Impulse, die es gab, vernichtet. Mhm. Das habe ich gerade, und dann nochmal zum Fluchtgedanken auch, den du da vor 2-3 Minuten geäußert hattest. Also dieser Fluchtgedanke ist ja auch in der aktiven Abhängigkeit einer von, also es ist ja multifaktoriell, warum man immer wieder weiter konsumiert und nicht aufhören kann, dieser krasse Strudel, ja, dass man das Ende nicht kontrollieren kann, zum Beispiel. Aber einer der Gründe ist schon die immer wieder auch die Flucht vor sich selbst und vor der ganzen Situation. Mhm. Also das Absurde, also was heißt nicht absurd, aber ich habe das so wahrgenommen, ich will flüchten mit noch mehr Konsum, möchte ich der Tatsache entfliehen, dass ich abhängig bin. Verstehst du? Mhm. Also weil ich, diese ganzen Probleme entstehen durch meine Abhängigkeit, das war mir irgendwann auch bewusst im Jahr 12 oder 13, aber ich habe dann weiter konsumiert, um nicht mehr abhängig zu sein, verstehst du?
Mm, ja, total.
Und das ist halt eine Flucht, also du fährst ja eigentlich weiter Vollgas auf die Klippe zu. Mm. Ist ja gar keine Flucht, ich müsste ja eigentlich rückwärts fahren. Mm. Und das ist Wahnsinn, das musste ich gerade dran denken. Ne? Mm. Kennst du so Episoden, wo das bei dir auch so war? Wo du eigentlich mit Vollgas weitergefahren ist, wohl wissend, dass das hier falsch ist.
Ja, definitiv. Also dann einfach so ungesunde Coping-Strategien oder wie auch immer in einer Tour weiter genutzt, ne, weil mir einfach keine gesunde Alternative eingefallen ist,
Zum
ne, und
Beispiel?
ich hatte zum Beispiel in meiner Jugend, ich denke, das geht sehr, sehr vielen Frauen so, auch so ein ganz krasses Körperthema und so, ne? Und dann auch so ungesundes Essverhalten beispielsweise an den Tag gelegt, ne? Und währenddessen schon gemerkt, so, hey, das wird dir auf die Dauer nicht zugutekommen, dadurch lösen sich irgendwie deine Probleme nicht, aber trotzdem komplett in diesen Verhaltensmustern einfach drin geblieben, weil dann doch irgendwie immer dieser ganz kleine Gedanke im Hinterkopf war, ja, aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja doch noch alles und du wachst eines Tages morgens auf und bist dann komplett zufrieden mit dir, weil du jetzt die und die ungesunden Strategien gefahren bist, ne? Sei es zu viel Sport oder viel zu wenig Essen oder was auch immer. Deswegen, da erkenne ich das zum Beispiel. Und ich weiß noch in der Therapie damals, da hatte dann auch die Therapeutin zu mir gesagt, weil ich halt meinte, aber ganz ehrlich, ich bereue eigentlich gerade diese ganze Zeit, die ich in diese Gedanken investiert habe. Ne? So nach dem Motto, habe ich genug Sport gemacht, habe ich wenig genug gegessen oder ähnliches. Und habe mich dann so angefangen, so für diese Gedanken zu hassen, also eigentlich für diese Abhängigkeit in dem Moment. Und da hat sie das ganz gut auf den Punkt gebracht, weil sie meinte, nee, vielleicht einfach mal anders betrachten. So haben sie in dem Moment überlebt. Weil das war quasi so ihr Gedanke, wie sie sich und ihre Dämonen und ihren Alltag aushalten. Aber jetzt haben sie das ja begriffen und wir können was daran ändern. Aber die Zeit, die war quasi per se nicht verschwendet, die war einfach nur sehr herausfordernd gestaltet. Kann man vielleicht so festhalten.
Für die, die vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, ich weiß auch gar nicht, inwiefern wir da schon so lange her. Du hast gerade Therapie angesprochen. Magst du noch mal kurz sagen, weil wir wollen ja hier, machen ja auch indirekt Werbung für Therapie in allen möglichen Formen und Varianten zu diversen Issues, die man so mit sich rumtragen kann. Magst du noch mal kurz teilen, was dein Problemansatz war und was du damit Therapie lösen konntest? Wenn dem so ist,
Ja, also
hört
ich
sich jetzt so an.
Ich habe schon mehrere Therapien gemacht, auch verschiedene Verfahren, ne? Also mal eine Verhaltenstherapie, mal eine tiefenpsychologische Analyse, ne? Und das waren unterschiedliche Themen. Also ich meine, letztlich, was halt einfach ein wiederkehrendes Ding bei mir ist, sind depressive Phasen, die einfach ab und zu mal reinknallen, ne? Mal mehr, mal weniger intensiv. Und da hat mir auf jeden Fall Therapie sehr geholfen, ne, weil ich da auch einfach ganz krass so meine Muster erkennen konnte, beziehungsweise auch da wirklich gelernt habe, wie ich dagegen wirken kann. Also wie ich gucken kann, dass der Tunnel sozusagen nicht zu lang wird, die Dunkelheit nicht zu zermürbend, sage ich jetzt mal.
Hast du dich da manchmal selbst reinbegeben oder wo kam das von außen, diese Tunnel?
Nee, ich meine, da habe ich auch schon in dem einen oder anderen Podcast offen drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich in der Vergangenheit so ein paar ziemlich blöde Sachen erleben müssen, weswegen ich einmal mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Und daraufhin kam das dann halt, dass eben diese depressiven Episoden ab und zu da waren, ne? Einfach weil durch das, was passiert ist, mir so ja ein gutes Stück Resilienz genommen wurde und halt zusätzlich auch einfach ja gewisse Situationen, die dann eben ne, getriggert haben, Panikreaktionen ausgelöst haben. Und ja, das ist quasi darauf bezogen. Und dann hatte ich auch gerade schon mal angemerkt, einfach Körperwahrnehmung, ne? Als junges Mädchen so mit mir selber einfach ein krasses Thema gehabt. Aber ja, das weiß ich, dass ich dafür sehr, sehr viele spreche und das ist auch wichtig, das einfach offen anzusprechen, weil obwohl es so viele sind, ist dieses Thema einfach nicht sichtbar genug und das ist auch etwas ebenso wie Alkohol, der schon die jungen Menschen einfach, der denen viel zu offen präsentiert wird, ist es auch die Schönheitsindustrie etc., die jungen Menschen viel zu früh falsche Ideale präsentiert, die sie genauso in eine Sucht stürzen können.
Ja, sag doch mal, da ich ja keine Frau bin, ist es, also ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, aber wenn wir nochmal über das direkte Beispiel sprechen möchten, was waren denn so Sachen, die junge Frauen oder dich als junge Frau beeinflusst haben? Kannst du da was benennen als Beispiel?
Ja gut, zum einen natürlich einfach das Körperbild der 90er, ne? Weil ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, so diese diversen Körper, die wir jetzt viel mehr sehen, das ist ja jetzt noch nicht allzu lange der Fall, ne?
Das
Also
stimmt,
wenn
ja.
ich jetzt irgendwie mal an die 90er oder Anfang 2000er zurückdenke, seien es Musikvideos oder irgendwelche Sitcoms oder was auch immer, das waren einfach immer gärtenschlanke weiße Frauen. Fertig. Und das ist einfach so das Schönheitsideal gewesen. Dann damals gab es ja auch noch so diesen Glattrasierkult, sage ich jetzt mal, wo es einfach auch ganz klar war, okay, Frauen dürfen weder Beinhaare noch Achselhaare noch Intimbehaarung haben. Ich meine, da sind wir mittlerweile auch an einem anderen Punkt.
Ich habe das Gefühl, wir sind viel weiter da in Berlin, muss ich wirklich sagen.
Also, in Berlin, also, geil, wie das direkt
eingrenzt. Naja, weil ich nicht weiß, wie es woanders ist. Ach so, da ich letzten Monate, also ich war ja immer nur sehr kurz in anderen Städten und das war dann meistens auf einer Bühne. Aber ich finde total toll, wenn ich eine junge Dame sehe, die einfach ihre Beine nicht rasiert, weil sie das eben so möchte, finde ich total stark und auch Respekt nach alle da draußen, die macht das so, wie ihr das wollt. Das geht auf ganz, das bezieht sich auf ganz viele Dinge des Lebens. Ich unterstütze das sehr. Ich finde das stark.
Ja, mehr Männer mit dieser Meinung, bitte. Wobei ich auch ganz ehrlich dazu sagen muss, ich meine, als Bisexuelle date ich ja eben auch Frauen und gerade so Bodyshaming habe ich tatsächlich auch im Kontext mit Frauen wahrgenommen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein reines Männerding, weil da muss man auch immer so ein bisschen mit den ganzen Vorurteilen und Klischees aufpassen. Es ist die Schönheitsindustrie, die diese Ideale vorgibt. So, das sind am Ende des Tages nicht die Männer, weil ansonsten hättest du auch nicht auf irgendwelchen Porno-Plattformen alles Mögliche an Genres oder was auch immer. Also, das ist.
Also, aber sind nicht immer in der Industrie, an den Schnittstellen sind doch immer nur Männer.
Da sind auch viele Männer, definitiv, wahrscheinlich auch eine größere Anzahl, aber da sitzen auch genauso Frauen, die diese Bilder weitertragen. Ne?
Stimmt.
Also, das ist jetzt auch ein Beispiel, das wäre dann das zweite Thema. Ich komme aus einer Kleinstadt, bin sehr konservativ aufgewachsen und mir wurde zum Beispiel auch als junges Mädchen eben von den anderen Frauen in meiner Familie zugetragen, dass meine Schönheit mein Kapital ist. Also das wurde mir auch so beigebracht, ne? Das ist wirklich schon immer so sehr.
Was sagen die denn dann zu dir, also Nadine, was kommt denn da für ein Satz?
Nee, das sind dann schon einfach so Sachen, dass du merkst, es wird viel Wert darauf gelegt, ne? Jetzt mal so ganz blöd runtergebrochen, aber dass deine Haare gekämmt sind, die Nägel sauber, du irgendwie adrett und hübsch angezogen bist, dass du Wert auf dein Äußeres legst, ne? Und ich bin zum Beispiel jemand, ich laufe in 85% der Fälle ungeschminkt durch die Gegend. Deswegen, das sind einfach so Dinge, die saugst du dann halt als junges Mädchen auch einfach auf, ne? Ja. Wenn dir immer irgendwie vorgelebt wird, Frauen haben in erster Linie schön zu sein, weil das ist nun mal ihr Kapital und darauf werden sie am Ende des Tages auch in den meisten Fällen reduziert, dann schluckst du das einfach irgendwann, ne? Weil dieses Selbstbewusstsein, das ich jetzt als Mitte 30-Jährige habe, das hatte ich bestimmt nicht in der Pubertät mit 16, 17. Und hinzu kommt, war ich zum Beispiel auch als junges Mädchen, war ich ein bisschen korpulenter. Und das ist auch etwas, wenn du diese Wahrnehmung nun mal einfach lange hast und dann hier und da vielleicht auch ein bisschen gehänselt worden bist in der Grundschule oder ähnliches, dann musst du ja quasi auch erstmal auf deine neue Wirkung klarkommen. Also dass du erstmal begreifst, okay krass, aber jetzt bin ich auf einmal eine Frau, jetzt habe ich Kurven, jetzt bin ich nicht mehr speckig. Jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, also ganz grausames Wording auch, aber du weißt, was ich meine, ne? So, das ist halt
schon,
das Ding.
Also zum Thema Wording, ne? Kurz off topic, weil du hast es auch schon ein paar Mal und ich sitze ja hier auch schon seit Monaten und man manövriert sich manchmal verbal rum, weil man manchmal unsicher ist, wie es Wording ist. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, wie Herr Gottschalk, ich kann ja gar nichts mehr sagen.
Nee, gar nicht.
So meine ich das gar nicht.
Nee, glaube ich auch.
Sondern
nicht.
Ich will eher das auch richtig machen, da ich alle Menschen mit Respekt behandeln möchte in dem, was ich sage. Mhm. Und mir fällt einfach auf, wie furchtbar wir uns früher geäußert haben. Mhm. Also Sprache macht ja auch Gefühle und Sprache ist Leben und alles.
Ja.
Und ich unterstütze diese neue Sprache und dass wir auch jeden versuchen einzufangen. Ich finde zum Beispiel, Jan Böhmermann sagt immer ganz gut, guten Abend meine Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb.
Ja.
Finde ich ein tolles Wording, weil da alle dabei sind.
Ja.
Weil es gibt ja was dazwischen und auch, also ich finde.
Total, oder einfach liebe Menschen, Punkt.
Zum Beispiel, genau. Aber in seinem Fall, sehr gut. Ich finde es aber witzig und unterhaltend und integrierend.
Ja.
Also ich finde das eine schöne Begrüßung. Aber nochmal zum Thema Wording, weil man manchmal hier so rumhasselt, auch mal für euch da draußen, man will eben niemanden offenden. Und ich sehe das auch nicht im Sinne von, oh, wen wollen wir noch alles integrieren. Ich bin wirklich auf der Seite, wir müssen alle ins Boot holen, natürlich. Wegen eben, wir sind Menschen. Aber es ist so, dass man manchmal überlegt und hasselt, weil man gar nicht weiß, wie sage ich das jetzt eigentlich richtig. Weil man manchmal im Kopf hat, ich glaube, das, was ich eigentlich sagen will, ist ja auch schon wieder entweder sexistisch oder rassistisch. Im Kleinen, das fällt einem ja nicht immer so auf. Mhm. Ja? Und ich finde es gut, dass wir das ändern.
Ja, nee, total. Aber ebenso, wie man einfach...
Ruderst du da auch manchmal? Ruderst du da auch manchmal?
Ey, das ist ganz, ganz krass. Also mir ist das zum Beispiel in der queeren Community einfach die ersten Jahre, wo ich nun mal da thementechnisch hauptsächlich angesiedelt war, ist mir das auch passiert, dass ich ab und an in Fettnäpfchen getreten bin. Ne? Nur ich bin ja immer für eine, ich finde ja Fehlerkultur ganz geil, ne? Absolut. Also wenn man einfach das Gefühl hat, ich darf auch was Falsches sagen, weil im schlimmsten Fall werde ich korrigiert und lerne was und das war's.
Ja.
Und das war zum Beispiel sowas, wo ich dann leider auch erfahren musste, ja, ist nicht immer der Fall, weil ich auch auf Panels dann hier und da zusammengeschrien wurde, weil ich irgendwie eine falsche Formulierung benutzt habe, ne? Und deswegen finde ich es gut, dass du gerade nochmal gesagt hast, so, ey, wir versuchen es einfach, wenn uns mal was daneben geht, dann ist das halt so, ja, ne? Und man kann ja auch immer einen netten Verbesserungsvorschlag schicken, also auch an euch da draußen, konstruktive Kritik, immer gerne gesehen, aber halt einfach nicht entgegenschreien oder direkt irgendwas unterstellen, weil wenn wir eins versuchen, dann nicht zu diskriminieren, glaube ich.
Sex im Rausch ist das Thema, heute mit Konsens. Nadine, ja. Primo, das hast du sehr schön gesagt gerade, ich wollte jetzt galant überleiten.
Gute Überleitung hast auch, von Unsicherheiten zu Sex und Rausch, das passt wirklich gut.
Mhm. Ja, vielleicht auch nochmal eingehen, was ist eigentlich für dich Konsens? Und nee, ja, genau. Erstmal, was ist Konsens? Weil zu Unsicherheit kommen wir gleich. Mhm. Ja.
Ja, also ich meine, Konsens am Ende des Tages ist einfach pure Einvernehmlichkeit. Das heißt, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten, ne, gesehen, gehört und eben auch beachtet werden. Ne? Also am Ende, eigentlich ist es ein wohlwollender Kompromiss, den alle cool finden.
Aber wieso ist, warum ist Konsens ein Kompromiss? Ich habe das so verstanden, dass das die Erlaubnis ist.
Ja, genau, aber ich meine Einvernehmlichkeit dahingehend, wenn wir jetzt zum Beispiel über ein, wir haben Konsens gefunden, was unser Beziehungsmodell angeht, ne? Und sagen wir mal, einer hat am Anfang gesagt, er möchte monogam sein, der andere möchte poly sein, letztlich haben sie sich auf offen geeinigt. Dann ist es ja eigentlich eine Art Kompromiss, aber in dem Moment ist es
Konsens.
Einvernehmlich, ne? Also einfach Einvernehmlichkeit, verstehe. So dass kann man auch so ganz grob gesehen auch synonym nutzen, ne? Aber ich meine, Konsens ist ja gerade so in der Liebes- und Lustdebatte, sage ich jetzt mal, wird das ja so als Schlagwort genutzt, ne? So ursprünglich aus der BDSM-Szene, ne? Safe, sane, consensual, wo es eben ganz besonders wichtig ist, ne? Sich Einvernehmen einzuholen, weil eben auch Praktiken ausgeübt werden, wo es um Verletzen geht.
Ja, ne? Ja, genau.
Mhm. Ja, und von daher kommt es sozusagen aus der Ecke.
Du hast ja da auch schon ein Buch drüber geschrieben, wo das im Titel ist. Konsens ist sexy, wenn ich mich nicht recht erinnere. Richtig? Mhm. Klar, kann man, glaube ich, überall erwerben. Das war jetzt aber gar nicht geplant. Aber ich meine, wenn man sein Buch so nennt, wenn das Wort damit enthalten ist, und ich habe auch schon einige Sachen von dir quer gelesen, dass das immer wieder ein Wort ist, was du benutzt, was dich beschäftigt. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wann du mit dem Wort zum ersten Mal eine innigere Beziehung hattest und dich da mehr mit beschäftigt hast. Und also dieser ganze Gedanke von Konsens und auch darüber aufklären zu wollen. Also ich finde das schon sehr spannend.
Ja, das ist tatsächlich auch durch meine offene Beziehung gekommen. Einfach weil mir da erstmal aufgefallen ist, das ist halt so der Vorteil in offenen Beziehungen, dass man da zwangsläufig einfach viel mehr miteinander reden muss, ne? So in monogamen Beziehungen dadurch, dass man ja insgeheim darauf vertraut, dass der oder die andere nichts anstellt. Ne? Geht man da ja auch manchmal gerne Konflikten irgendwie aus dem Weg. So zumindest kenne ich so, vor allem aus meiner eigenen Beziehungsgeschichte, und war dann einfach bis dahin nie wirklich so mit dem Thema vertraut. Und in meiner offenen Beziehung habe ich dann einfach gemerkt, weil es ja wirklich darum ging, hey, wir leben nicht monogam, das heißt, wir leben unser eigenes Konzept. Das wiederum heißt, wir müssen uns auch unsere eigenen Regeln aufstellen, ne? So für die wir beide oder mit denen wir beiden okay sind. Und da ist mir einfach ganz krass aufgefallen, wir haben auf jeden Fall sehr viel geredet, oft ist nicht allzu viel dabei rumgekommen, beziehungsweise oft herrscht auch einfach eine Misskommunikation, sodass es dann trotzdem irgendwie am Ende des Tages einfach viel Kummer gab, ne? Weil wir gemerkt haben, ja, kommunizieren ist nicht gleich kommunizieren, ne? Also inwiefern bin ich wirklich bereit, mein Innerstes preiszugeben, auch über meine Unsicherheiten zu sprechen? Oder versuche ich vielleicht hier und da über mich hinauszuwachsen und gönne meinem Partner oder meiner Partnerin irgendwas, was ich aber eigentlich überhaupt nicht bereit bin zu ertragen?
Da brauche ich jetzt, also für diese Misskommunikation bräuchte ich jetzt tatsächlich ein Beispiel.
Ein Beispiel?
Ja.
Okay, lass mich überlegen. Ja, wir hatten das zum Beispiel anfangs, um uns zu schützen, haben wir ganz klar gesagt, hey, so die ersten sexuellen Kontakte im Außen wäre halt cool, wenn das wirklich nur Menschen sind, die jetzt nicht in unserem Alltag sind, ne? Ja. Weil bringt natürlich auch ein bisschen mehr Zündstoff mit sich, wenn du jetzt meinst, du müsstest dann übermorgen deinen besten Freund, den du auch so ständig siehst, irgendwie ins Bett ziehen.
Aha.
Ja, und dann das war dann tatsächlich damals mein Move. Ich hatte dann was mit jemandem und das war absolut kein Freund. Das war halt in meinen Augen so ein Bekannter, den ich ganz selten mal sehe. Der hatte aber auch in meinen Augen nichts mit meinem Alltag zu tun. Mhm. Ne? Aber meinem Partner hat es zum Beispiel damals bereits gestört, dass es einfach ein Bekannter war, der eben schon in meinem Leben war und den ich eben auch ab und an mal...
Der schon bekannt war.
Sehe eben, ne? Ja, genau. Ja. So einfach kann man es runterbrechen. Ne? So für ihn hatte das eigentlich bedeutet, so komplett random One-Night-Stands, am besten danach direkt wegrennen, nie eine Nummer ausgetauscht.
Ja.
Ne, sowas.
Stimmt, das ist ein anderes Modell. Und das meinst du, da muss man viel sprechen, ob man da im Konsens ist. Was ist bekannt, was ist nicht bekannt? Zählen nur One-Night-Stands ohne Nummer austauschen? Ne?
Genau, so wirklich Einvernehmlichkeit. Aber, ne?
Nadine, das stelle ich mir auch unfassbar anstrengend vor, muss ich sagen.
Ja, also so offene Beziehungen sind doch auf jeden Fall Pro-Level.
Welchen Mehrwert hat denn dieser Sex dann zu dem Stress, den man hat? Also ich stelle dich jetzt nur im Raum. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also hat man nicht eigentlich den richtig guten Sex mit dem, den man viel mehr teilt, als dann nur die eine Nacht? Also so habe ich es ja mitbekommen. Auch, ja.
Gut, also da würde ich ganz klar sagen, es gibt halt kein richtig oder falsch, ne? Weil für jeden bedeutet Sex irgendwie was anderes und jeder zieht aus einer anderen Begegnung mehr.
Da hast du recht, ja.
Und darüber hinaus, also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das waren ja sozusagen diese Kinderkrankheiten, die wir am Anfang erstmal heilen mussten. Ja, ne? So dann... Natürlich sind so die ersten Begegnungen mit anderen erstmal ein bisschen gefühlsintensiv. Es kommt halt auch immer drauf an, warst du 10 Jahre zusammen, entschließt dich dann die Beziehung zu öffnen oder sagst du von Anfang an, wir wollen einfach ein offenes Modell. Ne? Okay. So bei dem einen hast du dann quasi schon eine Vertrauensbasis, aber es ist halt schon dann ein großer Schritt, das erste Mal nach außen zu gehen. Bei dem anderen Modell, wenn du sagst, ich mach's von Anfang an offen, hast du halt noch überhaupt nicht diese Vertrauensbasis.
Stimmt.
Ja. Aber wahrscheinlich auch weniger Hemmschwelle nach außen zu gehen, weil ja, du bist ja quasi noch nicht lange mit einem Menschen irgendwie committed, ne? Und von daher, es gab auf jeden Fall auch viele nicht ganz so entspannte Sexperimente, aber irgendwann, als wir dann da so unseren Flow gefunden hatten, da lief das dann auch problemlos und dann war dieser Sex durchaus auch sehr bereichernd, weil es einfach eine schöne Abwechslung war und die Fronten geklärt.
Kann ich gut nachvollziehen. Nochmal eine Frage, wie, nimm uns vielleicht nochmal mit in den Gedankenprozess, das ausprobieren zu wollen oder diese Straße dahin, weil ich glaube, viele Menschen da draußen spüren vielleicht noch mehr Desire oder möchten was ausprobieren, aber es ist ja auch sehr, sehr schwer, das A anzusprechen, also von einer existierenden Beziehung, die dann zu öffnen. Für mich ist das alles, also ich war in der Beziehung, aber wo ich konsumiert, also in meiner letzten war ich quasi, du hast mich letztes Mal korrigiert, das war ja quasi nicht monogam, also doch, da war ich monogam, aber davor, also ist das Wording jetzt richtig?
Nee, monogam heißt ja einfach nur, ihr wart quasi exklusiv zusammen und dann bist du aber fremdgegangen, hattest du erzählt.
Nee, bei der letzten Beziehung nicht.
Dann bei der davor, oder?
Genau, so. Bei der davor war ich, offiziell waren wir eine geschlossene Beziehung, aber mit meinem ganzen Konsum und meinen ganzen nicht aufgearbeiteten Themen war ich doch viel draußen auch, habe sie betrogen. Mhm. Von daher ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Darüber haben wir aber letztens schon gesprochen. Aber was ich dich fragen wollte ist, Gott, ich bin heute ein bisschen durcheinander, seitdem ich mein Handy hier sehe.
Nee, du, alles gut. Ich habe die Frage, glaube ich, auch schon rausgehört.
Wie kam der Weg dahin?
Ja.
Genau.
Genau, so jetzt auf meine persönliche Geschichte bezogen einfach, weil ich habe ich immer monogam gelebt mit einem Partner und das ist halt einfach ab einem gewissen Punkt immer gescheitert, ne, wo dann einfach irgendwann so eine gewisse sexuelle Routine eingekehrt ist und wir beides irgendwie nicht geschafft haben, da auszubrechen. Und dann habe ich auch den Weg damals gewählt und bin fremdgegangen. Ne? Oh. Also super scheiße, definitiv. Tut mir auch nach wie vor unglaublich leid.
Hast du es gesagt oder kam es raus?
Einmal habe ich es direkt gesagt, beim zweiten Mal ist er mir zuvor gekommen. Also ich hatte wirklich vor, es zu sagen. Wirklich, das schwöre ich.
Ja, ich sehe auch, dass du das erst meinst.
Ja, ja, aber es ist halt blöd, wenn die andere Person dann meint, in dein Handy gucken zu müssen und dann vorher davon erfährt. Ne? Also ist halt auch schwierig. Ne? Wie meine Mutter mal früher so schön gesagt hat, der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand.
Ey, das habe ich auch oft früher nicht respektiert. Natürlich mit meiner Paranoia. Weißt du, ich dachte immer, sie betrügt mich, also in der vorhergehenden Beziehung, nicht in der letzten, und war dann auch ständig am Handy und da schäme ich mich auch so krass für.
Jetzt bitte genau, weiter. Aber erstmal weiter im Text. Und ja, dadurch ist dann auch einfach irgendwann so dieser Gedanke aufgeploppt, so hey, du hast keinen Bock, irgendwie ständig Menschen weh zu tun, beziehungsweise immer an diesen Punkt zu kommen, wo du dich halt selber fragst, okay, ich bin mit diesem Menschen glücklich, aber muss ich jetzt meine sexuellen Bedürfnisse irgendwie einschränken, ne? Wobei man auch dazu sagen muss, das ist mir auch sehr wichtig, offene Beziehung heißt nicht automatisch, dass dieses Offen dafür steht, mit möglichst vielen anderen Menschen zu schlafen, ne? So in erster Linie steht dieses Offen dafür, transparent zu sein, seine Bedürfnisse und Wünsche offen kommunizieren zu dürfen. Weil das, also den Raum, den gibt's ja auch oft in monogamen Beziehungen gar nicht, ne? Weil, also ich habe zumindest selten gehört, dass Leute zu ihren Partnern gegangen sind, so Schatz, wir leben ja monogam, aber übrigens hatte gestern einen Sextraum mit dem und dem, boah, finde ich super, hätte ich richtig Bock drauf. Hm. Ja, das war's eigentlich, dann schönen Tag, ciao. Also das sprichst du ja gar nicht irgendwie aus, wenn du weißt, diese Option, die gibt es gar nicht, dass da irgendwie, ne, was draus entsteht oder du das umsetzen kannst.
Ja.
Und in so einer offenen Beziehung ist zumindest dieser Raum da. Und da habe ich auch schon von vielen gehört, dass die meinten, ja krass, in dem Moment, wo sie es ausgesprochen hatten, war dieser Drang auch gar nicht mehr irgendwie so intensiv. Und entweder es ist dann zu einem sexuellen Abenteuer gekommen oder nicht. Aber es gab halt einfach nicht so diese ständigen Schuldgefühle, allein wenn du in Gedanken wen anders begehrt hast. Hm. Weil das kenne ich zum Beispiel von mir selber auch in monogamen Beziehungen, wenn ich dann irgendwann angefangen habe, weiß ich nicht, beim Masturbieren auch mal an wen anders zu denken, dass ich mich danach gefühlt, weil es wie dieser typische Move früher nach dem Pornos gucken, so Bildschirm zu knallen, wenn man gekommen ist, weil du dich so kurz schämst und so denkst, oh Gott, was habe ich mir da angeguckt, ne?
Und ja, damit, davon komme ich gleich zu.
Genau, ne? Ja. Und dann habe ich eben jemanden kennengelernt, der da auch sehr offen war und einfach meinte, boah du, ich glaube, für mich ist die klassische Monogamie auch nichts, ich würde gerne mal ein anderes Konzept ausprobieren.
Mhm.
Und dann haben wir es einfach probiert, war für uns beide die erste offene Beziehung, war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt, war auf jeden Fall genauso bereichernd schön wie zehrend anstrengend, das kann man glaube ich so stehen lassen, da hat sich die Balance ganz gut gehalten. Und jetzt so generell gesprochen, warum ich glaube, dass das bei vielen scheitert oder gar nicht erst zustande kommt oder manche dann doch eher den Weg wählen, ja komm, dann betrüge ich lieber ein, zweimal heimlich oder schaff mir eine Affäre an. Das ist dann doch am Ende des Tages weniger Stress. Das liegt einfach daran, jeder kann sich vorstellen.
Am mit Anfang weniger Stress, dann nicht.
Genau, dann nicht. Ne? Also das ist, ja genau, es ist ein Irrglaube. Ne? Mal davon abgesehen, dass es in meinen Augen super respektlos ist. Ja. Ne? Weil du ja dadurch auch deinen PartnerInnen unterstellst, sie könnten das überhaupt nicht tragen. Also du entscheidest ja über ihren Kopf hinweg. Ja. Und das ist eigentlich so die Quintessenz, die meisten haben Angst vorm Aushalten. So fast alle sagen, ja, ja, kein Ding, ich kann mir vorstellen, mit wem anders zu schlafen, weil es geht mir ja nur um Sex. Ich weiß das ja, es bedroht meine Beziehung nicht. Hm. Und wenn du dann sagst, okay, dürfte dein Partner oder deine Partnerin das auch? Nee. Und so, warum? Hm. Ja, ich weiß ja nicht, ob das dann für ihn oder sie auch nur Sex ist. Und oh, ich will das ja auch eigentlich gar nicht aushalten, dann so eben. Und das ist das Ding, warum du es nicht ansprichst, weil du Angst hast, dass du die Konsequenzen für deine Lust tragen musst, indem dein Gegenüber sagt, ja, okay, cool, ich habe übrigens auch Bock auf wen anders.
Ja.
Ich glaube, das ist das. Davor haben die meisten die größte Angst.
Ja, hatte ich auch gerade. Also ich habe gerade so als du gesprochen hast,
mitgelitten.
Mitgedacht. Wir sind zum Glück noch nicht in der Lage, wo das so ist. Aber ja, ich habe gerade mitgedacht und es ist sehr spannend, sich da so rein zu versetzen. Und ich fühle es sehr, wenn man dann, da geht's doch wieder auch um ein bisschen Angst. Ja, also ich habe ein Desire, aber wenn ich kann dem anderen das nicht zutrauen, wenn das so ist, ist das schon auch vielleicht eine schwierige Situation in der Beziehung generell. Ja, weil eigentlich müsste man das dem anderen dann auch gönnen, wenn man selber so aber boah, schwierig. Bin froh, dass das bei mir gerade nicht so ist.
Ja, mit Freude. Das ist so ein Begriff aus der Poly-Szene. Ah, ja, dass man sich wirklich mit Freude. Es gibt nicht nur mit Leid, es gibt auch mit Freude.
Ja. Nochmal zurück zum Konsens. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen über unseren Konsens-Slap. Und es ist auch eigentlich, also das Wort gab es ja anscheinend vorher nicht, oder?
Also ich hatte das so auch noch nicht gehört, aber war mir jetzt nicht bewusst, dann sollten wir uns das ganz schnell patentieren lassen.
Ja, weil es ist ja schon auch, also es ist so ein exemplarisches Beispiel für, du darfst das machen, ich mag das und ich würde es nie tun. Also ne, das ist also der Schlag auf den Po, je nachdem in der Stärke, wie beide das möchten, das geht ja an beide Seiten.
Im besten Fall schon.
Aber für mich ist das ein ganz gutes Beispiel für Konsens eben oder auch ein simples Beispiel. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, es hat sehr viele Jahre gebraucht, bis mir jemand, eine Frau gesagt hat, dass sie das mag. Mhm. So, Punkt 1. Punkt 2, Und das ist, glaube ich, aber random, das ist Zufall gewesen. Also ich glaube, das ist ja eine Typenfrage, dass man nur, ist ja auffällig, ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es durchaus vorher Frauen gab, die das gemocht haben, mir es aber nicht gesagt haben, weil ich zum Beispiel, und das habe ich mit anderen Männern mich auch sehr gestritten nach unserer Folge, ich hätte das nie gemacht, wenn man mich nicht darum gebeten hätte.
Ah, und die anderen Männer meinten, sie hätten es gemacht, ohne drum gebeten.
Genau, und dann kam raus, dass sie es mag. Und dann bist du schnell bei so einem Wording wie, ja, ich habe doch gewusst, was du brauchst. Und dann, da oder?
Also die Erfahrung habe ich auch mal gemacht.
Aber das ist ja das ist ja Katastrophe.
Das ist furchtbar, ja, ja.
Und da hoffe ich, dass wir da weiter sind, beziehungsweise anscheinend immer noch nicht, wenn Leute mir sowas sagen, wo ich sage, ey, Alter, das ist nicht, ich dachte, das ist ein Witz, ne? Ja. Ist ja nicht dein Ernst. Du kannst ja nicht einfach, also unabhängig jetzt von meiner Intoxikiertheit, das sind so, glaube, da habe ich Grenzen nicht überschritten.
Ja, aber bestes Beispiel.
Habe ich aber auf jeden Fall im Schreiben und im sozialen Kontakt habe ich viel überschritten. Aber ich glaube, da im Thema Sexual Boundaries, oder? Ja, okay. Da, glaube ich, habe ich aufgepasst.
Mhm. Mhm. Nee, super wichtig, aber mich überrascht es tatsächlich gerade nicht, dass du gesagt hast, du hättest ja so viele Nachrichten gekriegt und das sind auch tatsächlich nicht nur Männer, die sowas schreiben. Also ich krieg zum Beispiel gerade beim Thema Konsens auch ganz oft Nachrichten von Frauen, die halt klipp und klar sagen so, ey, ich kann das alles nicht mehr hören. Ich will einfach genommen werden. Ich will nicht irgendwie gefragt werden, ob man mich küssen darf. Ich bin doch keine 10 Jahre mehr alt. Das nimmt ja die ganze Sexiness. Ja, ich mir auch denke, okay, ist an der Stelle vielleicht immer ganz gut, da nur für sich selbst zu sprechen, weil das eine sehr gefährliche Pauschalisierung ist. Mal davon abgesehen, was ich da auch oft raushöre, ist, vielleicht kann dieser Mensch gar nicht für seine Bedürfnisse einstehen, hat also zum Beispiel gar nicht den Mumm irgendwie zu kommunizieren, so, boah, ich find's geil, wenn du mich hart rannimmst und du kannst gerne auch, weiß ich nicht, mir den Hintern versohlen und mir auch noch eine Ohrfeige verpassen, so ungefähr. Vielleicht kann dieser Mensch das nicht und hofft dann einfach darauf, dass ihm das quasi in dem Moment geschieht. Also er genommen wird, nicht gefragt wird, ne, ob er geküsst werden darf. Kann ja gut sein, nur ich frage mich halt immer, woher resultiert dieser Drang, dass ich quasi jetzt dagegen reden muss, so gegen diese Konsensdebatte, weil die ja angeblich Schwachsinn ist. Und da, wie gesagt, höre ich mittlerweile auch viel dann einfach die eigene Unfähigkeit raus, Bedürfnisse zu kommunizieren, weswegen man vielleicht auch ein bisschen Angst vor diesen Fragen hat. Ne? Weil vielleicht fragt das Gegenüber ja demnächst, ja, was möchtest du denn gerne, was ich mit dir anstelle? Und das fällt ja auch super vielen Leuten schwierig, dann irgendwie zu sagen,
das
so,
boah, du. Das ist aber eine schöne Frage eigentlich.
Es ist eine super geile Frage. Yeah. Aber ganz ehrlich, ich meine, als ich irgendwann erstmal angefangen habe, überhaupt wirklich über meine Bedürfnisse zu sprechen, da ist mir auch aufgefallen, ne, dass in meinem Kopf ergibt das alles immer Sinn und da weiß ich auch genau, was ich will. Aber das dann wirklich laut auszusprechen, ist schon mal, also ist nochmal eine andere Hausnummer. Und von daher, ja, also wir können sehr, sehr viel über Konsens noch lernen, alle.
Ja, wir hatten ja in der letzten Folge viel über intoxikierten Sex gesprochen.
Auch, ja.
Für mich sehr kompliziert war oft und auch mit Scham verbunden war und weil man da dann eben doch vielleicht nicht immer, ich rede jetzt nicht vom Slap oder aber so, dass man einfach gefühlstechnisch nicht komplett, also ich rede jetzt nur für mich, gefühlstechnisch nicht komplett dabei war. So, jetzt ist man heute nüchtern. Und auch vom Timing und Intensität, weißt du, das ist ja alles anders auf Kokain. Aber und jetzt ist das alles so real. Und was du gerade gesprochen hast, dieses, dass man sich mit seinem Partner austauscht, was magst du denn, was, das ist quasi für mich jetzt auch nochmal komplett neu, weil es A, ernst gemeint ist, weil B, man das dann auch ausprobieren kann. Und ich weiß noch, wie ich da am Anfang das gar nicht realisieren konnte, dass das jetzt so gemeint ist. Und ich fand das natürlich toll, war aber auf der anderen Seite unfassbar schüchtern. Obwohl es vielleicht eine Sache ist, die ich auch mag, aber ich konnte nicht sagen, das finde ich auch toll. Oder ich will jetzt vielleicht das noch mehr oder das weniger. Und mir ist nochmal ganz wichtig zu betonen, hier geht es jetzt nicht um Slaps und Schlagen, das war gerade nur ein Beispiel, sondern es geht um alles Mögliche. Zum Beispiel auch, ich möchte nur ganz sanft Sex haben. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Es geht jetzt hier nicht um Extreme.
Ja, du musst halt in dem Moment präsent sein. Sober Sex bedeutet präsent sein. Du kannst nicht flüchten. Du kannst nicht in diesen Rausch flüchten.
Ja.
Ne?
Ja, und da war ich wirklich sehr sehr schüchtern am Anfang, weil ich ja vielleicht auch durch diese 15 Jahre gar nicht mehr wusste, wie man eigentlich nüchtern Sex hat und was da alles zu erkunden gilt. Und da ist Konsens ein Riesenthema. Und wenn man darüber, wenn man da reingeht, finde ich, dann gehen ja noch ganz viele andere Dinge auf. Nämlich auch mal, sind wir mal in einer Rolle? Haben wir mal woanders Sex? Also ich finde, vom Konsens ausgehend, wenn man einfach, und für mich bedeutet Konsens auch ganz viel sprechen. Mhm. Und jetzt nicht übermäßig, aber einfach Bedürfnisse teilen auch. Mhm. Zählt für mich auch dazu.
Definitiv und vor allem auch Bedürfnisse reflektieren, ne? Oh, weil ja. Also zum Beispiel Konsens ist ja auch gar nicht dann nur irgendwie in einer Zweier- oder Dreier-Konstellation wichtig, weil es fängt ja schon bei dir selbst an, ne? Deswegen, was du gerade gesagt hast, so 15 Jahre lang sozusagen betäubt Sex gehabt, ne? Wir haben zum Beispiel nach unserer ersten Folge, haben ja auch wirklich viele Frauen geschrieben, die halt meinten, krass, ne? Mir ist auch letztens bewusst geworden, dass ich eigentlich seit 10 Jahren zu jedem Date gehe, leicht angetrunken oder irgendwie schon einen Joint geraucht habe und hoffe, dass wir an dem Abend konsumieren, bevor es ins Bett geht, weil ich bin ja eigentlich nervös, aufgeregt, unsicher, fühle mich vielleicht nicht schön genug oder ähnliches. Und deswegen, dass in dem Moment, in dem man, also zumindest bin ich der festen Überzeugung, aber in dem Moment, in dem ich zu einem Date gehe und mir am besten vorher zu Hause noch 2 kurze reinhaue, weil ich merke, so, ich gehe eigentlich gerade über meine Grenzen, weil ich bin unfassbar nervös und will oder kann das vielleicht gar nicht, ne? In dem Moment übertrete ich ja schon meine eigenen Grenzen und handle gar nicht mit mir und meinem Innersten irgendwie einvernehmlich gegenüber, ne? Und das finde ich zum Beispiel auch so wichtig, weswegen wir auch über dieses Thema noch mehr reden sollten, weil das auch viele einfach unterschätzen, weil es ja halt auch zum guten Ton gehört. Ne? Erstes Date, was machen wir? Wir gehen was trinken. So, das ist ja auch so eine Selbstverständlichkeit, absolut, ne? Und gehört einfach irgendwie dazu und das ja macht es aber dann eben auch so gefährlich.
Was ich auch gemerkt habe, ist, dass man diesen Rausch, den ich früher immer, also ne, unabhängig jetzt meiner Probleme und der Krankheit, ist ja dann da dieser Rausch, dieser klassische Rausch, der in den Jahren immer schlechter wurde, aber es gibt ihn ja irgendwie und dass die Verbindung in meinem Fall mit meiner Partnerin oder generell mit Frauen, das ist meine, wie sagt man das jetzt richtig, dass man nur auf Frauen steht?
Du bist heterosexuell.
Ich bin heterosexuell, so. Gott. So, das, aber alles, was damit zusammenhängt, wenn man dann nüchtern im Austausch ist und auch reden, küssen, Sex haben, ich habe wirklich gemerkt, dass das, dass da noch eine Tür aufgegangen ist, von die auch, sag ich mal, in Kurzversion jetzt, die auch dazu beiträgt, dass ich keine Drogen mehr nehme. Weißt du? Das kann ein schönes Gespräch sein, aber eben natürlich auch wahnsinniger Konsenssex, wo man alles abgesprochen hat vorher, was man so will und auf einer Augenhöhe auch stattfindet. Und ich muss wirklich merken, feststellen, dass mir das geholfen hat, auch abstinent zu bleiben. Weil das ist ja da logisch, das ist ja wohl einer unserer Hauptdopamin.
Ja, Mann, ist ein körpereigener Rausch. So, deswegen.
Danke, ne? Ich manövriere mich hier rum. Ja, ist ein körpereigener Rausch.
Ja, und deswegen steht es eigentlich auch schon dem, also ist es ja eigentlich auch schon eine komische Denke zu glauben, gut, wenn ich da jetzt noch mehr Rausch drauf packe, dann entsteht eigentlich erst dieser richtige Rausch, ne? Weil damit spricht man ja eigentlich Sex schon seine Großartigkeit ab. Weil wenn man eben voll präsent ist, ne, und seine Bedürfnisse auslebt, die des anderen sieht, so, dann ist das schon eine ziemlich geile Nummer.
Okay, wir stellen fest, Nadine hat gern Sex, ich auch.
Ja, schon.
Okay. Nadine, mir ist aber noch aufgefallen, diese Sendung und auch schon letzte, dass ich manchmal, wenn wir darüber reden, auch privat, wir haben uns auch schon privat ausgetauscht über diese Thematik, dass ich manchmal.
Über Sexy-Themen.
Ja, siehst du? Ja, siehst du, das meine ich nämlich, dass ich manchmal. In so einen kleinen Grinsen verfalle oder in so einen dummen Gag, der dann auch unangebracht ist, weil es mir immer noch schwerfällt manchmal, also in so einen Kichermodus. Ich muss ja ehrlich sein und ich merke, wie ich manchmal denn eigentlich nicht bei der Sache bleiben kann, weil es immer noch ungewohnt ist, darüber zu sprechen. Begegnet dir sowas öfter und wie gehst du mit sowas um, wenn, also es muss sehr aufgefallen sein, dass ich, obwohl ich offen bin und spreche, manchmal auch wahrscheinlich auch heute so dann so ein bisschen peinlich berührt bin, dann doch.
Ja, ich meine, gut, zum einen ist es einfach ein Produkt der Sozialisation, der wir alle unterlegen waren oder auch sind, ne, weil einfach Sexualität nach wie vor in unserer Gesellschaft ein schambehaftetes Thema ist, ne, ansonsten wären es nicht die Schamlippen, die Schambehaarung oder die Scham, also allein auch da, ne.
Gott, so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Eben, ne, deswegen sagt man ja auch jetzt Vulvalippen, Intimbehaarung etc.
Ja, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, eben, das zum einen. Dann natürlich, wie sehr hat man sich mit seiner eigenen Sexualität bis dato auseinandergesetzt? Ne? Also ist das etwas, was wirklich immer nur hinter verschlossenen Türen stattfindet? Und
im
das
Dunkeln.
Wissen quasi, genau, im Dunkeln am besten noch. Also wissen sozusagen nur die Menschen über meine Sexualität Bescheid, mit denen ich auch sexuell aktiv gewesen bin. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch noch etwas. Und ich meine, ich merke allein durch meine Arbeit die letzten 5 Jahre, ich meine, teilweise im Fernsehen gestanden oder auf Bühnen gesprochen, öffentlich über Sex, ne, oder auch über meine Sexualität. Und deswegen, ich habe da zum Beispiel mittlerweile gar keine Scham mehr. Mir ist es auch nicht unangenehm, ne, im Gegenteil. Aber, wie gesagt, an für sich in der Gesellschaft einfach noch ein großes Thema, weil wir sprechen ja auch natürlich aus der Berlin-Bubble heraus.
Stimmt,
ne?
Auch,
also
ja.
Es gibt auch noch einige Orte oder Landstriche in Deutschland, da ist noch sehr, sehr viel von dem, was wir hier alles bequatschen, überhaupt gar nicht angekommen. Und von daher, das darf man einfach nicht vergessen. Es ist einfach ein schambehaftetes Thema. Und wir sind hier ja auch nicht gerade in einer kleinen, intimen Runde, sondern wir wissen beide, diese Folge wird ausgestrahlt und die werden mehr als 2, 3 Menschen hören. Das ist dann vielleicht auch nochmal etwas, weil in dem Moment, wo du ja über Sex und deine Bedürfnisse sprichst, machst du dich ja im wahrsten Sinne des Wortes komplett nackt.
Hm.
Weil was hast du dann noch zu verstecken?
Ja.
Punkt.
Deine öffentliche Äußerung aber zu dem Thema seit 5 Jahren, wie du gerade gesagt hast, führt doch bestimmt auch dazu, dass sehr viele Männer sich getrieben fühlen, dir zu schreiben und sich sexualisieren, oder? Unterstelle ich das jetzt falsch oder ist die Welt nicht leider noch so, dass es diese kritische Masse gibt, die dich jetzt ganz, dir ganz fiese Baggernachrichten schreiben, nur weil du öffentlich über Sex redest?
Also ich sag mal so, da gut, kann ich jetzt auch nur so von meinen Erfahrungen sprechen. Und am Anfang war es auf jeden Fall weitaus mehr. Da habe ich aber auch noch in Köln gelebt und so. Und da war das schon viel. Also auch gerade so Nachrichtenanfragen über Instagram, ne, die dann teilweise wirklich, Hookups aus der Hölle, habe ich es immer genannt. Das waren dann teilweise wirklich, die Leute schon ihre Fantasien geschildert haben, was sie irgendwie alles mit mir vorhaben, was beispielsweise auch übergriffig ist.
Ne? Mega übergriffig.
Also jemandem eine Anfrage zu stellen, das impliziert meines Erachtens nach, anzufragen, hast du Interesse auf Austausch? Aber das war halt dann auch direkt, 7 Schritte weiter.
Hast du sowas blockiert dann gleich oder einfach nur nicht beantwortet?
Nee, meistens einfach direkt blockiert. Ne? Ich meine, ab und zu habe ich auch einfach drauf geantwortet, aber dann wirklich auch genau das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Einfach, dass das maßlos übergriffig ist, dass sowas so nicht geht. Und genau, dann war das Gespräch eigentlich auch meistens recht schnell vorbei. Und ansonsten hatte ich jetzt nur noch mal gemerkt bei der Buchveröffentlichung letztes Jahr, weil das natürlich medial dann auch ein recht großes Echo war durch die ganzen Veröffentlichungen in Zeitungen etc., da kam nochmal sehr, sehr viel Shit. Interessanterweise waren die Männer, die den von sich gegeben haben, so Mitte 40 bis Mitte 60. Das fand ich ganz interessant. Also es waren nicht die Jüngeren, wie man vielleicht denken mag, sondern eher die ältere Fraktion. Und jetzt ist es aber, wenn ich ehrlich bin, seit 2 Jahren eigentlich eher der Fall. Also gar nichts Übergriffiges. Und ich werde tatsächlich auch öfter von Frauen angeschrieben. Also bei Männern habe ich weiß nicht, wie das geklappt hat, aber da waren die letzten Versuche, wenn, dann eher in die Richtung, es tut mir leid, wenn das doof rüberkommt, dann sofort löschen, aber ich wollte dir nur sagen das und wenn nicht, wenn du antwortest, aber wenn nicht, auch voll okay.
Okay.
Wo ich mir auch dachte, okay, wow, wie habe ich das denn jetzt hingekriegt?
Fair enough,
ne?
Oder? Das ist doch fair enough.
Eben, also in dem Kontext, ja, ne, ja, wenn ich wiederum mich gegen die AfD positioniere oder politisch aktiv sind, da absolute Hölle. Also was da zurückkommt, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem.
Ja, erzähl doch mal, du hast einem AfD-Politiker den Stinkefinger gezeigt auf einem Foto.
Nee, kein Politiker. Es gab so ein Bild von einem, Vollnazi, kann man auch so sagen, der öffentlich draußen rumlief und ich bin halt auf dem Bild und man sieht halt, wie ich ihm den Finger zeige. So, das Bild, das ist halt dann recht schnell, vor allem auf X, recht viral gegangen und gut, was da dann teilweise für Kommentare kam, beziehungsweise Kommentare gehen ja immer noch, aber sobald es halt Richtung Drohung geht, ne? Anfang des Jahres habe ich mich auch schon mal im Kontext der ganzen Demos für Demokratie gegen den Rechtsruck auch auf TikTok ganz klar positioniert und da ist es halt wirklich irgendwann der Fall gewesen, dass ich dieses Profil einfach löschen musste, ne, weil ich auf rechten Accounts repostet wurde, dann teilweise mit Vergewaltigungsdrohungen, mit Morddrohungen, mit allem, was dazugehört, ne. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema und wir wollen den Abschluss da jetzt auch nicht allzu dunkel gestalten, oder?
Das stimmt. Ja. Ich wollte nur noch mal wissen, wie das ist aus deiner Perspektive, wenn man über Sex öffentlich redet, ne? Hätte ich mir schon vorstellen können, dass das, aber du hast ja gesagt, die letzten 2 Jahre hast du sie erziehen können.
Ja, wie gesagt, es kam dann, wenn eher was von Frauen, ich meine, ja. Ein Bild, wo ich auf jeden Fall, glaube ich, mein Leben lang dann noch mit kämpfen werde, oder auch nicht, wird sich zeigen, aber es ist einfach das Ding, dadurch, dass ich ursprünglich gestartet bin mit, hey, ich spreche über offene Beziehungen, beziehungsweise über meine Erfahrungen aus einer offenen Beziehung, so dadurch bin ich in vielen Köpfen einfach die Poli-Primo, ne, also so. So, es fragt gar nicht mehr wirklich jemand, wie zum Beispiel mein aktueller Stand ist oder wie meine Bedürfnisse sind, sondern es wird einfach direkt davon ausgegangen, okay, die hat bestimmt 7 feste Beziehungen, weil anders geht ja nicht.
Ach so, du bist quasi dann für diese Leute dauer available.
Ja, nee, ich bin für die vor allem einfach in dieser Poly-Welt. Ne? Okay, also, dass Poly, die einfach so ganz klar wirklich sagen, gut, sie hat damals über Nicht-Monogamie gesprochen und deswegen...
Bist du für immer Poly?
Genau, deswegen ist das jetzt für immer so. Also, das merke ich eher ganz krass, ne? Also, dass die Leute da mittlerweile dieses eine Bild haben und ich habe auch einmal in einem Artikel ganz offen kommuniziert, ey, ich habe mittlerweile auch einfach Bock auf Familie und Kinder, wenn ich irgendwie den oder die Richtige finde, dann hätte ich da total Lust drauf, ne? Und danach habe ich wirklich Antworten erhalten, ja, wie das denn jetzt kommt, ne? Und das hätten sie ja gar nicht erwartet.
Das passt doch gar nicht zu Poly-Primo.
Eben, ne? So, ich auch dachte, sorry, wenn ich jetzt gerade deine Illusion von mir zerstört habe, aber das ist
stimmt, ja.
Okay. Genau. Nee, aber ansonsten, lass doch einen kleinen Aufruf an die Menschen da draußen machen. Vielleicht haben die ja auch spezielle Fragen zu dem Thema und wollen die dir schicken und dann reden wir irgendwann mal darüber.
Wir machen auf jeden Fall weiter unsere kleine Reihe hier, Sex im Rausch. Und wer weiß, was da sonst noch passiert. Also wenn Fragen sind an Nadine, gerne an Nadine.
An mich,
und auch an mich, ja, na klar, für Sex im Rausch. Römisch 3, mindestens das. Und ich muss am Ende noch mal kurz ein bisschen Org-Team machen, Nadine. Ich muss noch 2, 3 Termine ansagen. Ich gehe noch mal die Tourtermine durch und es gibt noch ein paar Tickets, Leute. Und zwar für den 24.09. in Essen, der 25.09. in Bielefeld, der 18.10. in Hannover, der 19.10. in Hamburg, 20.10. sind wir in Berlin. Und zwar ist das das große 2 Jahre Sucht und Süchtig im Babylon. Und ich kann schon sagen, so viel kann ich verraten, es ist ein Abend für die ganze Familie. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, eure jugendlichen Kids mitbringen. Das ist ganz bewusst so von uns dort inszeniert. Das heißt also ein großes Sexthema oder ja ganz schlimme Details der Suchtgeschichte, die oft hier in Sucht und Süchtig schon besprochen wurden, werden an dem Abend nicht auf der Bühne besprochen, sondern es soll auch ein bisschen Geburtstagsfeier sein, eben 2 Jahre Sucht und Süchtig, auch im großen Rahmen, im Babylon, am 20.10. in Berlin. Und noch dazu, neben der Info, dass es ein Abend für die ganze Familie ist, es werden musikalische Beiträge kommen, und zwar von Künstlern, die hier auch schon in der Sendung waren. So viel kann ich sagen, da könnt ihr jetzt nochmal selbst recherchieren. Einiges ist schon bestätigt, anderes noch in Absprache. Nur dort wird es Live-Musik geben von Leuten, die hier waren, und ich glaube, ich spiele auch einen Song mit meiner Band aus der Therapie. Dann noch kurz weiter, die letzten Termine, 6.11. München, 21.11. Leipzig, 3.12. Stuttgart und 4.12. in Freiburg. Da gibt es noch wenige Tickets für alle diese Termine. Und noch was habe ich im Org-Team, und zwar haben wir ja einen Sucht und Süchtig-Shop, wo die Einnahmen unseren Suchthilfeeinrichtungen gespendet werden. Schaut doch da mal vorbei, da gibt's noch ein paar T-Shirts und Socken. Das muss alles weg, denn wir haben damals ein Kontingent angefertigt und erst wenn wir alles verkauft haben, können wir dann die Spendenchecks überreichen an die jeweiligen Einrichtungen. So, das war jetzt genug vom Sucht und Süchtig Org-Team. Was gibt's denn im Nadine Primo Org-Team? Sind da Sachen, die man benennen kann, Nadine?
Ja, also das, was ich eigentlich immer mache, so hier und da weiter Beiträge schreiben, seht ihr dann auf Instagram quasi, wann und wo die online gehen. Ansonsten war ich jetzt letztens bei Paula kommt. Das wird jetzt auch bald ausgestrahlt. Da haben wir auch eine Folge aufgenommen, quasi, wo es um Diversität geht und quasi um Lust in der queeren Community. Kann ich euch auf jeden Fall auch nur ans Herz legen. Hat riesig Spaß gemacht. Und ansonsten schreibe ich aktuell an meinem 2. Buch, wo ich aber mehr nicht zu sagen werde. Und ansonsten...
Wieso denn nicht?
Mal schauen.
Warum willst du dazu nichts zu sagen?
Darum.
Ich finde immer schwierig, wenn Leute
Geheimnisse
sagen,
sind sexy.
Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber dann hast du das Thema ja gesagt, dann brauchst du es ja gar nicht sagen.
Ja, aber du wolltest ja Nadine. Wissen, was ich bis zur nächsten Folge mache.
Also. Ich wollte auch nur ein bisschen rumstänkern. Das ist schön, dass du dazu nichts gesagt hast, das hält dich natürlich jetzt auch spannend.
Schon, ne? Bis dahin könnt ihr ja das erste Buch lesen. Konsens ist sexy, von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust.
Erschienen im...
Im MVG Verlag.
Gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Aha.
So. Dann würde ich dich bitten, den Knopf zu drücken. Kennst du ja schon. Danke. Es war heute ein bisschen lustig mit Nadine. Und das war auch so geplant und so soll es auch sein. Und vielleicht habt ihr ein bisschen was mitgenommen. Da freuen wir uns natürlich, richtig?
Ja, definitiv.
Genau. Trotzdem ist uns auch wichtig, nochmal hinten zu erwähnen. Heute nur ein bisschen angeschnitten. Wenn ihr euch Gedanken macht um euren Konsum oder um den anderen oder auch generell, wenn ihr merkt, ich bin oft traurig oder ihr findet gerade die Balance nicht im Leben oder ihr kennt jemanden, der die Balance nicht findet, dann wählt den Weg, Experten aufzusuchen. Sprecht zum ersten Mal immer gerne mit eurem Hausarzt drüber. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute erste Anlaufstelle. Der kann euch beraten, wo ihr vielleicht hingehen könnt. Wenn es um Drogen geht, dann gibt es Drogenberatungsstellen. Natürlich für viele andere Themen der mentalen Gesundheit gibt es Selbsthilfegruppen. Also Google ist da euer Freund. Ich glaube, und das finde ich ganz toll, Nadine, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo man, wenn man in sich reinhorcht und vielleicht irgendwie rausfindet, oder noch nicht vielleicht ganz rausfindet, man findet auf jeden Fall Hilfe, um rauszufinden, was los ist. Wenn ihr diese braucht oder euch Gedanken um andere macht, dann versucht diese Hilfe zu finden, denn sie ist da. Die ausgestreckte Hand, glaube ich, ist in vielen Teilen der Gesellschaft schon vorhanden und wir versuchen daran zu arbeiten, dass die noch länger wird, diese Hand. Und Nadine, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Und wir verbleiben mit einem...
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig, eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.